Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Und besonders sage ich Servus zum Elias Aruna von Scale Energy, den wir heute als Gast haben. Hallo Elias.
Hi, vielen Dank für die Einladung und freut mich gleich eine österreichische Begrüßung zu erhalten.
So gut ich konnte. Ich finde es leiwand, dass du da bist. Freut mich sehr. Elias, damit wir dich ein bisschen einordnen können, dich und dein noch junges Unternehmen, würde ich dich bitten, dass du mal 2-3 Sätzen erklärst, wie du denn in die Energiebranche, in deinen jungen Jahren schon in die Energiebranche gelangt bist und was da deine Motivation war, auch bei der Energiewende hier in Deutschland mitzuarbeiten.
Genau, wir sind ja Scale Energy, wir sind einer der führenden Entwickler für co-located Batteriespeicher bei Industriebetrieben und Solar. Und persönlich bin ich ursprünglich Österreicher, in Wien aufgewachsen, aber auch sehr viel Zeit am Bauernhof in der Steiermark verbracht. Habe dort den Traktorführerschein gemacht, wollte wahnsinnig lange eigentlich Bauer werden, was ja mich zum Unternehmertum wahrscheinlich auch hingebracht hat, weil Bauer wirklich einer der unternehmerischsten Jobs ist, die es gibt, mit ständig etwas kaputt, alles muss man irgendwie selbst machen und kein Urlaub. Ich habe dann Wirtschaft studiert, also Business and Finance, mich dann doch dafür entschieden, den klassischen Track sozusagen für mich gemacht, in der Immobilienprojektentwicklung einige Jahre gearbeitet, bin dann zu einem schweizer-österreichischen Industriekonglomerat ins Finance gewechselt und habe nach den Stationen da mich dann für die Gründung von Scale Energy entschieden.
Was war denn so der Aha-Moment in deinen Stationen vorher, der dann dazu geführt hat? Man braucht ja irgendwann diese Idee oder der Moment, wo man eine Lücke erkennt, eine unternehmerische. Wo war dieser zündende Moment bei dir?
Tatsächlich war es bei mir so, dass ich einfach extrem viel Begeisterung für Energie per se aufgebracht habe. Also so die zwei großen Begeisterungsthemen Energie und Immobilienentwicklung, das sind so Themenbereiche, die befassen jeden Tag ständig, egal wo man ist. Und Energie habe ich auf dem Bauernhof tatsächlich das erste Mal über die Solaranlage, die die dort als einer der ersten Bauernhöfe gefördert in Österreich irgendwie installiert hatten, mitbekommen und war dann eigentlich seit meiner Jugend für dieses Thema erneuerbare Energie und vor allem Nutzen der Sonne als Energiequelle im irgendwie logischen Schluss. Besser die Energie, die durch die Sonne auf die Erde trifft, als irgendwie die Energie, die kilometerweit unter der Erde liegt, wieder hochbuddeln und verbrennen. Das hat mir irgendwie immer eingeleuchtet und so war ich auf dem Themengebiet Energie eigentlich seit meiner Jugend drauf.
Okay, und dann kam aber irgendwann der Sprung zu, ja, es ist gut, wenn man diese Energie nutzt, aber noch besser ist es, wenn man diese Energie auch speichern kann, oder?
Genau, also volatile erneuerbare Energie aus PV, aus Wind muss natürlich gespeichert werden. Im Stromnetz muss ja immer genauso viel reingehen, wie auch rausgeht. Und wenn wir also auf volatile Erzeugung umsteigen, dann brauchen wir extrem viele Speicher. Das ist erst jetzt relevant, weil es erst jetzt so viele erneuerbaren Anlagen gibt, dass wir wirklich großflächig Speicher ausbauen müssen. Und das war dann in der Entwicklung, also auch im Gespräch mit vielen Mentoren bei Energieunternehmen oder auch in meiner eigenen Beobachtung vom Markt einfach ganz, ganz klar. Da waren wir jetzt auch nicht die Ersten, die das erkannt haben, aber es war eben ganz, ganz klar, dass es einfach massiv an Speicherkapazitäten fehlt. Und es war auch ganz klar, dass der klassische Ansatz, also zentralisierte Großprojekte, wie das die Energiekonzerne vor 50 Jahren gemacht haben, nicht der richtige ist, um in dieser dezentralen, flexiblen Welt, die wir heute haben, rasch wirklich sinnvoll Speicher ins Netz zu bringen.
Das heißt, du hast dann irgendwann gemerkt, das könnte die Lücke sein, wo du unternehmerisch tätig werden willst. Wie kam es dazu? Also wie hast du gemerkt, oder vielleicht kannst du uns das überhaupt erstmal noch in 2-3 Sätzen erläutern, diesen Ansatz von Scale Energy. Du hast vorhin schon einen sehr guten Begriff dafür genannt, aber so ganz erschlossen hat sich mir noch nicht. Ihr wollt, oder was ihr da vorhabt, ihr wollt BESS-Energiespeichersysteme direkt bei den Unternehmen, die schon einen Netzanschlusspunkt haben, platzieren. Warum? Und da erklärst uns doch mal bitte in 2-3 Sätzen, was ihr da vorhabt.
Im Wesentlichen haben wir im Stromnetz, das Thema ist, muss eben genauso viel reingehen, wie auch rausgeht. Und gleichzeitig sind auch die Verbraucher die größten, also die Industriebetriebe, die, die flexibel Energie beziehen. Das heißt, die brauchen nicht immer die volle Kapazität von diesem Stromnetzzugang, den die haben. Und was wir tun ist, wir gucken uns an, wie viel wird ein Netzanschluss von einem Industriebetrieb oder zum Beispiel bei einem Solarpark tatsächlich benutzt. Beim Solarpark ist das Beispiel sehr einfach, weil der produziert im Jahr circa 1000 Stunden Energie. Das Jahr hat aber 8760 Stunden. Das heißt, das Kabel liegt 7760 Stunden einfach nur rum. Und unser Ansatz, in der Industrie ist es ähnlich, nur andere Stunden quasi. Und unser Ansatz macht quasi diese Stunden, wo das Kabel nur im Boden liegt, nutzbar für das Stromnetz, um eben in dieser Zeit mit einem Speicher Energie rauszunehmen, wenn dann zum Beispiel zu viel Wind da ist. Und dann später wieder rein über dieses Kabel in die andere Richtung sozusagen auf der Stromautobahn zu fahren und das Netz zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass immer gleich viel reingeht, wie auch rausgeht.
Das jetzt bei den PV-Parks, wie schaut es bei den Industrie, ich habe so verstanden, euer Hauptanwendungsszenario sind große Unternehmen, die schon so einen ungenutzten Netzanschlusskapazität haben. Warum sollten die da auf euch zukommen? Warum sollten die es nicht selber machen?
Exakt, also PV habe ich jetzt genannt, weil es das einfachere, vorstellbare Beispiel ist. Der produziert nur, wenn die Sonne scheint. Industrie ist eigentlich ähnlich von der Logik, nur einmal umgekehrt. Das heißt, der Industriebetrieb bezieht normal Strom aus dem Netz und speist nicht ein. Das heißt, der hat Verbraucher, zum Beispiel eine Papierfabrik, Papiermaschinen, die laufen nicht immer mit der gleichen Leistung. Andere Betriebe wie ein Aluminium-Schmelzbetrieb oder Automotive, wo wir auch viele Kunden haben, haben auch Maschinen, die nicht immer mit der gleichen Strommenge betrieben werden müssen, sondern manchmal mehr, manchmal weniger. Und im Schnitt kommt man dann so auf zwischen 2.000 und 4.000 Volllaststunden Bezug von diesen 8.760. Und das bedeutet, das Kabel liegt auch sehr, sehr viel Zeit nicht mit der vollen Kapazität ausgelastet im Boden. Und hier ist es einfach die andere Richtung, die wir uns zunutze machen. Das heißt, wir fragen die Einspeisung beim Netzbetreiber an und ergänzen dann quasi diesen Speicher beim Industriebetrieb und nutzen dort wirklich dieses Kabel, das dort schon im Boden liegt.
Verstanden. Aber da jetzt nochmal die Frage, die Unternehmen, also das ist, an sich klingt das nach genau so einer Lücke, die ihr schließt, nach der man als Unternehmer ja erstmal sucht. Also klingt total logisch. Ich habe da was in meinem Unternehmen, was ich bisher noch nicht nutze oder auch nicht monetarisiere. Wenn wir jetzt darüber sprechen und ein Unternehmer hört, könnte der sich doch denken, ja cool, dann überlege ich auch mal selber, so ein BESS-Projekt anzugehen. Warum sollte er es mit Scale Energy tun?
Genau, wir haben eine Vielzahl an Projekten. Also wir haben teilweise eine begleitende Funktion, teilweise wirklich die volle Projektentwicklung. Bei uns ist der Vorteil für dich als Automotive-Betrieb oder als Papierfabrik, dass du eben nicht das CapEx in den Speicher selbst investieren musst, weil wir das für dich tun. Das heißt, wir stellen ein Speicherprojekt auf, das wir auch mit unserer eigenen Software geplant haben und dimensioniert haben. Und du kannst entscheiden, möchtest du in dieses Projekt, das dann oft auch zweistellige Millionenbeträge kostet, investieren? Oder möchtest du dein Geld lieber in dein Kerngeschäft, wie zum Beispiel Papierproduktion oder Autoproduktion, investieren? Und bei uns kannst du dann in genau den Abstufungen, die du eben haben möchtest, auch mit investieren oder auch einfach nur von einer Pacht profitieren, die wir dafür zahlen, dass wir eben deinen Netzanschluss mitverwenden dürfen mit unserem Speicher.
Ah, okay, verstanden. Also das heißt, es ist eigentlich klar, meine Wertschöpfung findet normalerweise in meinem Kerngeschäft statt und ich könnte mit euch als Partner dann eigentlich dieses Energiemanagement sinnvoll noch in meinem Betrieb ergänzen und kriege dann halt einen Fair Share sozusagen an euren, also wir teilen uns letztlich dann die Marge, die darüber zu erzeugen ist, ne?
Exakt, also du hast einfach bei deinem Industriebetrieb extremes Potenzial, was du aktuell liegen lässt. Das ist so, das ist auch nicht deine Schuld, aber da ist einfach Kostenersparnis gegen den Markt und gegen den Netzbetreiber auch für dich als Betrieb möglich. Weil du hast einen Netzanschluss, du lastest den mit deinen Maschinen durchschnittlich 20-30% aus und die 70% quasi von dem Kabel, die du meistens gar nicht brauchst, sondern vielleicht nur 2-3 Mal im Jahr eine Spitze hast, die könntest du mit deinem Speicher erschließen, musst aber dafür eben extra Geld investieren und das machen wir für dich.
Jetzt ist ja, so werde ich es verstehe, bei diesem BESS ist ja, also das ganze große Thema Batterie, Energiespeichersysteme fährt ja in Deutschland gerade hoch oder in Europa letztlich gerade hoch. Und das knappe Gut sind Netzanschlusspunkte, Genehmigungen. Das heißt, es geht scheinbar nicht so schnell, wie es gehen müsste, damit man jetzt schnell ins Rollen kommt mit diesen Energiespeichern, was letztlich dann ja Regelenergie ist. Was sind eure Erfahrungen, wenn ihr jetzt mit einem Unternehmen einig seid? Wir wollen das jetzt machen, wir wollen diese ungenutzte Netzanschlusskapazität jetzt nutzbar machen. Was sind dann die Schwierigkeiten, die ihr mit den Netzbetreibern oder mit den Regulatoren und so weiter habt?
Also im Wesentlichen ist das Hauptproblem eben, einmal einen Netzanschlusspunkt zu finden. Das haben alle Projektentwickler am Markt. Und es gibt diejenigen, die sich da eben darauf spezialisiert haben, sehr, sehr große Projekte einfach dann bei den Netzbetreibern anzufragen, dafür vielleicht irgendwie Agrarflächen gesichert haben und dort jetzt 400-500 Megawatt Container Hallen hinstellen wollen und quasi ans Netz anschließen. Das sind Projekte, die natürlich sehr belastend für die Netzbetreiber sind, weil das extreme Planungsarbeit erfordert, wenn man so ein riesiges Projekt reinbringen möchte. Was wir tun, ist eben viel, viel kleinere Speicherprojekte im Bereich zwischen 5 bis 20 Megawatt durchschnittlich bei Industrie, wo also schon ein Netzanschlusspunkt da ist. Dieser Bezugspunkt, den ich vorhin angesprochen hatte, wo der Betrieb also Strom verbrauchen kann schon, der ist ja schon da, da muss man jetzt nur zusätzlich auch einspeisen dürfen. Und das fragen wir an, aber das ist für den Netzbetreiber viel angenehmer, weil er eben weiß, der Netzverknüpfungspunkt ist schon da und hier ändert sich einfach nur, dass noch Einspeisung dazukommt, wenn der will, sogar zu bestimmten Zeiten nur, sodass das Netz nie überlastet wird, indem zum Beispiel eine flexible Netzanschlussvereinbarung geschlossen wird. Und das Hauptproblem, sage ich mal, ist für die Netzbetreiber da einfach, dass es diese flexiblen Anschlussmöglichkeiten an bestehenden Netzanschlüssen schon gibt, aber die Bundesnetzagentur noch viel spezifischer werden muss dabei, wie Netzbetreiber, vor allem Verteilnetze, sich die auch zunutze machen dürfen. Weil es ist ein sehr streng regulierter Markt und hier einfach quasi diesen regulatorischen Schnelllauf auf die Netzbetreiber abzuschieben und zu sagen, die machen nicht schnell genug, funktioniert eben unserer Meinung nach auch nicht. Und deswegen braucht es da einfach sehr, sehr viel Zusammenarbeit.
Und wie weit seid ihr dann jetzt da schon? Also vielleicht kannst du mal was zu euren Zielen sagen. Also wie lang gibt es euch überhaupt schon und wo steht ihr dann jetzt aktuell? Ist das Ganze noch ein Gedankenspiel oder seid ihr schon in konkreten Verhandlungen?
Also wir sind, würde ich sagen, einer der größten Projektentwickler für Co-Located Batteriespeicherprojekte mit einer Pipeline von 1,3 Gigawatt in Deutschland. Die quasi fortgeschrittenen Projekte, das sind rund 400 Megawatt an Speichern jetzt, hauptsächlich eben im Bereich zwischen 5 und 20 Megawatt an Industrie- oder Solarparkanschlüssen. Und wir haben vor 2 Jahren gestartet. Wir sind jetzt ein Team aus rund 20 Leuten plus minus, das an Scale Energy arbeitet und wo wir quasi auch in ganz Deutschland jetzt eigentlich von Nord bis Süd, Ost bis West Projekte vorantreiben.
Und diese Projekte sind dann schwerpunktmäßig mit Industriepartnern oder mit Solarparks?
Hauptsächlich Industrie, weil die Industrie einfach den riesen Nachteil hat, dass die Elektrifizierung zwar vorangeschritten ist, die Strompreise auch volatiler wurden, aber die Netzentgelte und die Bedingungen für die Industrie auch jetzt erst langsam nachgezogen werden. Und deswegen ist da einfach dieser Mismatch zwischen dem, wo sich der Markt hin entwickelt hat, und dem, was die Industrie jetzt leisten muss, um auch wettbewerbstauglich zu bleiben und die Energiekosten niedrig zu halten, sehr, sehr hoch. Im PV-Bereich ist es natürlich ähnlich. Das ist auch von uns für uns ein sehr wichtiges Segment. Aber da zieht das jetzt nochmal schneller auch an, weil viele Projektentwickler natürlich auch selbst verstehen, dass es einfach Speicher bei den PV-Parks braucht. Fragt man sich manchmal auch, wieso wurde das nicht von Anfang an mitgedacht? Aber das sagt sich im Nachhinein natürlich leichter als vor 10 Jahren.
Das wäre jetzt auch meine These gewesen, dass so der Solarbetreiber vielleicht ein größeres Eigeninteresse hat oder dieses gesamte Wertschöpfungspotenzial für sich dann möchte, ne? Wenn er ja eben auch schon dieses knappe Gut hat, da so eine fast fertige Infrastruktur dafür stehen zu haben. Also der Geniestreich von euch könnte eben sein, da jemanden zusätzliches Wertschöpfungspotenzial oder zusätzlichen Cashflow, letztlich ist es ja planbare Cashströme für die nächsten 20 Jahre, die ihr letztlich anbieten könnt, oder? Das ist doch euer zentrales Verkaufsargument.
Exakt. Also egal ob Industrie oder PV-Park, wir bieten eine Pacht. Beim PV-Park zum Beispiel bedeutet das, wenn du in einem geförderten, also in einer EEG-Förderung drin bist und wir einen Speicher an deinem Netzanschlusspunkt implementieren können, der auch Netzbezug erhält vom Netzbetreiber, dann können wir dir eine Pacht zahlen, die eben deinen Ertrag aus den PV-Vermarktungserlösen wesentlich erhöht. Das heißt, im deutlich zweistelligen Prozentbereich einfach Deckungsbeitrag hinzufügt, ohne dass du selbst neues CapEx oder neue Finanzierungskosten aufwenden musst.
Was heißt deutlich zweistellig? Also könntest du das nochmal konkretisieren, könntest bitte?
Genau, also über 20% bis hin auch zu mittlere zweistellige Beträge. Das hängt davon ab, wie läuft die Vermarktung von dem PV-Park aktuell und natürlich auch auf welcher Kostenbasis. Da gibt es durchaus auch große Unterschiede. Und natürlich hängt es ganz stark davon ab, welche EEG-Vergütung erhält der. Bei neu ans Netz anschließenden Parks ist es natürlich auch eher höher, weil die aktuellen Vermarktungserlöse einfach stark gesunken sind für das klassische PV-Profil.
Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, aber will man das mit einem Start-up gemeinsam umsetzen? Das gehört zu eurem Spiel ja dazu, also Spiel im Sinn von Feld, auf dem ihr unterwegs seid, dass das Ganze auch scheitern kann. Wenn ich jetzt aber für die nächsten 20 Jahre plane, dann überlege ich doch vielleicht, na, vielleicht sollte ich da jemanden nehmen, der schon mal die letzten 20 Jahre gezeigt hat, dass er es kann. Was entgegnest du bei solchen kritischen Fragen?
Also ganz wichtig ist natürlich, wir sind natürlich ein Unternehmen, das vor 2 Jahren gestartet ist. Man kann da jetzt sagen Startup oder Unternehmen. Ich würde bei uns vor allem darauf verweisen, dass wir wirklich über 250 Projekte in Deutschland aktuell entwickeln, auch erfolgreich eben flexible Netzanschlussvereinbarungen verhandeln mit Netzbetreibern und hier einfach durch diesen absoluten Fokus auf Kolokation sehr, sehr schnell, sehr, sehr tief in diesem Markt uns spezialisiert haben und da auch von einem der führenden Sanitärarmaturenhersteller, den man sicher kennt, aber auch über 500 Jahre alte Papierindustrie oder wirklich große Automotive-Zulieferer und Hersteller zu unserem Kundenportfolio zählen können. Das heißt, diese Spezialisierung auf Co-Location, die ist leider nicht so leicht, wie ich versuche, das zu präsentieren. Es sind extrem viele Schritte in dem Prozess und viele bestehende Projektentwickler aus dem Solarbereich oder neue Großbatteriespeicherprojektentwickler sind hier bei einzelnen Details dann oft stehen oft an. Und für die Risikobewertung sozusagen ist der große Vorteil von uns, eine Netzanschlussgenehmigung hat keinen Start-up-Stempel, sondern die läuft auf die Projektgesellschaft, die von uns auch komplett unabhängig ist. Das heißt, diese Projektgesellschaft, in der der Speicher dann drin ist, die erzielt über Vermarkter, das können auch große Energiekonzerne wie EnBW, Vattenfall, E.ON sein, Umsätze. Und von diesen Umsätzen werden dann aus der Projektgesellschaft die Pachtbeiträge an den PV-Park oder an den Industriebetrieb gezahlt. Und das ist grundsätzlich unabhängig davon, wie es uns als Projektentwickler geht.
Das klingt ja für mich so, du hast jetzt gerade vom Armaturenhersteller gesprochen. Ich vermute mal, es geht um sowas wie Grohe oder nur, also du musst nicht nicken oder was, aber oder auch Papierhersteller, aber jedenfalls sehr etablierte Industrien. Also klingt für mich danach, als rennt ihr da schon so ein bisschen offene Türen ein mit eurem Konzept.
Es braucht sehr, sehr viel Erklärungsarbeit. Also man merkt, dass bei der Industrie einfach auch von der Politik in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, nicht darauf geachtet wurde, die Industrie wirklich auf den alle 6 Monate neu kommenden regulatorischen Veränderungen wirklich mitzunehmen. Und das hat natürlich für uns einen Vorteil, weil wir natürlich da uns als Partner positionieren können. Aber vor allem für den Wirtschaftsstandort ist es ein riesiges Problem eigentlich, weil der Erklärungsbedarf wirklich enorm ist. Unser Geschäft besteht auch zu großen Teilen daraus, dass wir skaliert diese Information zur Verfügung stellen und dieses Portal sozusagen zum Zugang, wie sich der Markt eigentlich entwickelt, vor allem in der Flexibilität für die Energiemanager sein dürfen. Und darüber können wir dann die Batteriespeicher auch meistens gut anbringen und erklären.
Das heißt also, letztlich ist es jetzt so ein Ding, ihr müsst jetzt auf die Straße bringen, wenn das Prinzip funktioniert. Es gibt Interesse, aber man muss die Leute jetzt dann halt wirklich über die Schwelle tragen, zu sagen, ja, das machen wir jetzt. Das probieren wir jetzt zumindest mal für einen Standort mit einem Speicherprojekt aus. Darum geht's jetzt. In dieser Phase seid ihr vermutlich, oder klingt's für mich gerade in eurer Entwicklung?
Also wir haben tatsächlich ja auch Projekte, die schon genehmigt sind. Bedeutet auch quasi, dass wir diesen Track Record auch sehr gerne herzeigen, wenn es interessierte Kunden gibt. Und für uns ist da ausschlaggebend, dass wir nicht nur die Projekte eben auch genehmigungsreif gebracht haben und bringen, sondern auch das dafür nötige Infrastrukturkapital von einem Münchner Private Equity Fonds uns jetzt schon gesichert haben. Das heißt, wir wissen, wir können im dreistelligen Millionenbereich CapEx platzieren und wirklich die Projekte, die wir da auch die ersten schon genehmigt haben, umsetzen.
Das ist für mich jetzt nochmal ein sehr spannender Punkt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Seid ihr denn bankable? Wo kriegt ihr denn das CapEx oder Eigenkapital her? Das heißt, plötzlich habt ihr jetzt Private Equity Kapital im Rücken, um dann auch größere Projekte umsetzen zu können.
Genau, also es ist ein Infrastrukturfonds. Private Equity ist eigentlich nicht die richtige Bezeichnung, es ist ein Infrastrukturinvestor. Und mit dem haben wir eine Rahmenvereinbarung über das Kapital, das CapEx, das wirklich dann für die Hardware, also die Batteriespeicher, benötigt wird, die uns ermöglicht, da unsere Pipeline umzusetzen. Darauf aufbauend möchten wir natürlich auch in der Zukunft schauen, welche weiteren Finanzierungsmöglichkeiten gibt's da. Aber für das CapEx haben wir externes Kapital uns gesucht und das nicht aus unserer Eigenkapitalbasis, die ja Venture Capital finanziert ist, gestemmt.
Jetzt würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen übergreifend diskutieren, wie du insgesamt die Entwicklung dieser BESS-Projekte siehst. Also offensichtlich optimistisch, oder ich interpretiere nach allem, was ich gehört habe, dass ihr das für das Funktionieren der Energiewende enorm wichtig findet. Wahrscheinlich auch wichtiger als neue Gaskraftwerke. Aber das sind genau die Punkte, wo mich mal deine Einschätzung interessieren würde. Also was muss passieren, dass wir noch mehr Erneuerbare in System bekommen, und sind wir da auf einem guten Weg oder hakt es da noch an zu vielen Stellen?
Also es ist ein sehr komplexes Marktsystem natürlich, in dem wir uns bewegen. Gaskraftwerke machen aus politischer Sicht, was Flexibilität betrifft, als Absicherung vielleicht in irgendwelchen Überlegungen natürlich Sinn, aber rein preisfokussiert und wirklich für den Wirtschaftsstandort erhöhen diese Kraftwerke natürlich die Kostenbasis, mit der wir Strom produzieren. Und das ist im Vergleich zu der Alternative, also wirklich sauberer Energie, die auch günstiger ist und somit nicht irgendwie ideologisch getrieben, sondern einfach ökonomisch getrieben, die beste Alternative in Kombination mit Speichern, sehen wir da ganz klar, dass das der Pfad sein sollte, für den wir uns als Wirtschaftsstandort entscheiden. Gibt natürlich dann die anderen Bedenken, die da reinspielen, aber
gleichzeitig braucht man dafür ja noch ein deutlich digitaleres Netz, ne? Also so dieses Demand-Side-Management, was da jetzt ansteht, da sind die Netze zum Teil ja noch gar nicht ertüchtigt, um das wirklich so umsetzen zu können, dass ich genau die Erzeugung auf den Verbrauch abstimmen kann.
Ich glaube, es braucht hier auch einen klaren Fokus und quasi die Trennung zwischen den einzelnen Marktakteuren. Also weil Netzbetreiber wird oft natürlich verallgemeinert, in den Medien vor allem auch dann Bericht erstattet. Die Netzbetreiber, wenn man jetzt auch auf der Straße quasi die Menschen fragt, wird auch oft staatlich angesehen. Der ist zwar staatlich sehr streng reguliert, aber das sind natürlich privatwirtschaftliche Unternehmen. Und hier, vor allem was die Digitalisierung und die Effizienz in den Verteil- und Hoch- und Höchstspannungsnetzen betrifft, da müssen wir von der Bundesnetzagentur politisch getrieben auch diesen Blick auf die Netzbetreiber als privatwirtschaftlich handelnde Unternehmen bekommen und auch realisieren, dass das bedeutet, Netzbetreiber sind ihrer Gewinnoptimierung als Kapitalgesellschaft verpflichtet. Die haben natürlich eine vorgegebene Rendite auf die Investitionen, die sie in ihren Leitungsausbau tätigen, von 7,1%. Aktuell wird diskutiert, ob das noch erhöht wird. Wenn man das jetzt im Hinterkopf behält, dann muss man Netzbetreiber nicht nur quasi daraufhin incentivieren, dass sie statt einem Euro 2 Euro investieren, um quasi auf diese 2 Euro dann ihre 7% Rendite zu erhalten, sondern dass sie das auch möglichst effizient tun. Und aktuell ist es in der Regulatorik der Netze noch nicht enthalten.
Und wie kommen wir denn dann jetzt dann dahin, jenseits von, also es wird ja auch noch andere Player aus der Startup-Szene geben, die sich dann eher auf diese Smart-Grid-Thematik fokussieren. Ist das was, was ihr auch mit im Blick habt, also dieses Management, eben möglicherweise auch Software-Angebote, die dieses Arbitrage-Spiel, was da jetzt ansteht, vielleicht mit fokussieren? Oder ist das, oder wollt ihr euch jetzt komplett auf die Projektentwicklung fokussieren?
Was die Netze betrifft und Smart Grids, da ist eben wirklich der Stolperstein quasi der regulatorische Hebel, weil aktuell, wenn ich als Übertragungsnetzbetreiber 1 Milliarde investiere, dann weiß ich, darauf erhalte ich meine Rendite. Wenn ich 2 Milliarden investiere durch eine ineffiziente Leitung, die eigentlich nicht nötig wäre, wenn viele Speicher angeschlossen werden, dann verdiene ich mehr Geld. Also wenn man jetzt auf die Transaktion Amprion, RWE, Apollo Global guckt, die vor jetzt einigen Wochen passiert ist, dann braucht man jetzt nicht quasi viel recherchieren, um die Eigenkapitalrendite-Ziele von Apollo Global quasi herauszufinden. Und die machen das jetzt nicht als Wohltätigkeit, dass sie ins deutsche Stromnetz investieren, sondern weil sie da sehr, sehr viel Gewinn sich versprechen. Und da sollte quasi eigentlich bei der Regulatorik die Alarmglocke angehen und man mal genau hingucken, wie investieren Netzbetreiber eigentlich in den Netzausbau und warum werden Speicher so langsam an die Netze angeschlossen? Liegt das wirklich in allen Fällen an einer Überlastung mit Anträgen oder gäbe es vielleicht hier Möglichkeiten, die Netzbetreiber noch stärker zu incentivieren, einfach härter daran zu arbeiten, dass mehr Batteriespeicher reinkommen und dann dementsprechend auch weniger Leitungsausbau zu haben, der dann im Endeffekt die Netzentgelte für alle Verbraucher senkt. Das heißt, regulatorisch ist hier quasi der erste Schritt, die Netzbetreiber stärker zu incentivieren. Und was wir tun, ist, dass wir eben diese Infrastruktur, die dann für diese Smart Grid benötigt wird, also dezentral viel Flexibilität bei den größten Verbrauchern zu haben, aufbauen. Das machen wir jetzt als Projektentwickler und sind dann quasi bereit für dieses Smart Grid der Zukunft.
Wir sitzen ja hier bei Vireo Ventures, einer eurer Seed- oder Pre-Seed-Investoren. Maestro ist da eben ja auch als LP mit an Bord. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit eurem VC? Also was erwarten die von euch und wie stark seid ihr im Austausch?
Ja, sehr gut. Also wir haben ja mehrere Investoren in unserem Eigenkapital dabei. Vireo ist sicherlich der auf Energie fokussierteste. Wir arbeiten sehr gerne mit Vireo zusammen und vor allem quasi, was die Ziele betrifft, ist natürlich das Ziel von einem Venture Capital Fonds schnelles Wachstum. Ich glaube, durch das Wachstum auch von unserer Pipeline von 100 Megawatt vor rund 12 Monaten auf über 1,3 Gigawatt, also mehr als verdreizehnfacht, konnten wir einen Teil dieser Wachstumsziele natürlich auch schon erfüllen und planen dann noch viel mehr. Und die Zusammenarbeit, vor allem auch was regulatorische Einblicke, aber auch Marktakteure, mit denen wir Kontakt suchen, betrifft, ist vor allem auch mit Vireo und Climentum, die eben in diesem Klima-Energiebereich fokussiert sind, sehr, sehr gut.
Wenn ich jetzt mir das so anhöre und eins und eins zusammenzähle, dann klingt es für mich danach, dass ihr relativ schnell auch stetige Cashflows generieren werdet mit eurem Geschäftsmodell. Dann müsste es doch, obwohl ihr ein Startup seid und wahrscheinlich skalieren wollt, müsste es doch relativ schnell auch in Richtung Profitabilität laufen, oder?
Das stimmt, ja. Also die Profitabilität von unserem Kerngeschäft ist auf jeden Fall da. Die Projekte, die wir entwickeln, sind profitabel. Die sind auch profitabler als andere Projekte wie riesige Batteriespeicher auf der grünen Wiese, wo man eben 3 Jahre mal erst um die umweltschutzrechtliche Genehmigung laufen muss. Dementsprechend verdienen wir damit Geld, möchten aber dieses Geld auch in den nächsten Jahren noch da hineinstecken, dass wir viel, viel stärker wachsen. Wir sind jetzt bei 250 Standorten in Deutschland und ein paar in Österreich. Wir sehen das Ganze schon auch europaweit und hoffen vor allem, dass wir auch so viel lernen können über dieses Geschäft mit der Industrie gemeinsam, dass wir dann auch global Stromsysteme und Industriestandorten helfen können, besser und günstiger Energie zu kaufen.
Da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken. Ihr seid jetzt schon bei 250 Standorten, die habt ihr in der Pipeline, oder? Also
genau.
Okay. Und mit welcher Quote rechnet ihr dann in Sachen Umsetzungswahrscheinlichkeit? Sind es 10%, 20%?
Also wir berechnen mit einer auch mittleren zweistelligen Erfolgswahrscheinlichkeit für flexible Netzanschlussvereinbarungen vielleicht auch noch mehr. Wir glauben, dass es hier eben vor allem so ist, dass aus dem Projektentwicklungsbereich in der PV und im Großbatteriespeicherbau sehr, sehr niedrige Conversion Rates sozusagen von Netzanträgen bekannt sind. Das liegt aber auch daran, dass eben die Netzbetreiber dann das Netz ausbauen müssen, dass umweltschutzrechtlich ganz viel schief gehen kann, wenn man quasi auf ein Feld irgendetwas stellen möchte. Zu Recht auch, weil man möchte ja auch nicht einfach die Natur zustellen mit Projekten. Und dementsprechend glauben wir, dass wenn regulatorisch hier auch die Politik und die Bundesnetzagentur in die richtige Richtung gehen und die vor allem vorgeben für die Netzbetreiber, unsere Projektpipeline eine wesentlich mehrfach höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat im Vergleich zu klassischen Ansätzen.
Und wenn wir jetzt dann in die Zukunft schauen, also 2030, Perspektive von 5 Jahren oder auch 2035, wie siehst du da in diesen Schritten, wo steht ihr dann, wie viele Projekte habt ihr 2030, sagen wir mal, europaweit umgesetzt und was ist bis 2035 denkbar?
Also wir wollen die 1-Gigawatt-Schwelle an Live-Projekten möglichst bald erreichen. Ob das 2030 schon klappt, das ist natürlich die große Frage. Wir glauben auch, dass bei unseren Projekten im Gegensatz zu reinen Standalone-Projekten auf der grünen Wiese dieses Jahr 2029, wo ja die Netzentgeltbefreiung auch für Großbatteriespeicher endet, nicht so einen signifikanten Einschnitt bedeutet wie für Projekte, die eben rein auf dieses Arbitrage-Trading und dieses sehr spekulative Geschäft setzen, sondern wir ja wirklich den systemischen Benefit perspektivisch eben auch für Netzbetreiber durch sehr viel dezentrale Flexibilität als Kundengruppe anbieten können. Und dementsprechend ist natürlich die 1-Gigawatt-Schwelle im Idealfall 2030 das Ziel, das wir da vor Augen haben.
Okay, und 2035 sind es dann schon 2?
Da sind es dann 5.
Ja, das ist euer Ziel, 5 Gigawatt, okay.
Exakt, also wir haben tatsächlich in Gigawatt die 2035-Schwelle auch noch nicht beziffert. Die 5 ist ja jetzt spontan meine Antwort. Wir planen tatsächlich natürlich ein skaliertes Wachstum, je mehr Projekte wir umsetzen. Aktuell sind wir jetzt mal auf den quasi Stein vor unserem Weg fokussiert, möchten da drüber springen. Das sind jetzt natürlich auch dieses Jahr noch Projektgenehmigungen zu erhalten und nächstes Jahr dann auch hoffentlich die ersten baureifen Projekte wirklich zu haben. Und das ist jetzt mal so unser voller Fokus und 2030 ein Gigawatt.
Ich finde es ja grundsätzlich gut, große Ziele zu haben. Es ist halt jetzt eine Frage der Umsetzung. Nur so klingt es für mich. Aber du wirkst auf mich auch wie jemand, der da zumindest mal keine Angst davor hat und der das auch schaffen kann. Apropos schaffen kann, was wäre die Podcast-Fee oder der Podcast-Zauberer sitzt vor dir und du hast einen Wunsch frei. Was ist dieser eine Punkt, den du dir wünschen würdest, was passieren muss, was tatsächlich die Energiewende massiv voranbringen würde? Was würde sich Elias Aruna in diesem Fall wünschen, was die Politik, die Industrie oder irgendein Akteur der Energiewende eben schaffen muss, umsetzen muss?
Da gibt's viel. Ein klarer Punkt wäre aber einmal das Realisieren, dass es eigentlich nur gemeinsam geht, dass der Strommarkt funktioniert gemeinsam. Und ein gemeinsam bedeutet auch, dass zum Beispiel dieses Thema Netze viel mehr hinterfragt wird, regulatorisch und auch von allen privaten Akteuren. Die Verteilnetze sind teilweise mit riesigen Versorgern in einer Struktur. Die sind zwar quasi auch streng reguliert, sind natürlich auch getrennt durch Chinese Walls dann. Aber da gibt's einfach im Energiemarkt noch eine extreme Konzentration auf einige große Akteure im Netz- und Versorgungsbereich. Und hier dann auch quasi diesen Gedanken zu integrieren in der Regulatorik, dass die Netze ein sehr, sehr starker Hebel sind und wie die Netze auch ausgebaut werden und was hier die Zielsetzung sein sollte. Das ist, glaube ich, jetzt der dringendste oder einer der dringendsten Punkte, weil die Möglichkeit für flexible Netzanschlussvereinbarungen, dass Speicher leichter ins Netz kommen, die gibt's. Speicher sind auch jetzt schon netzdienlich, wenn sie die nicht haben. Insofern geht ganz viel gerade darum, dass die Netzbetreiber auch dahingehend incentiviert sind, das so effizient wie möglich zu machen und hier auch mehr Fokus drauf legen, wenn sie tatsächlich überlastet sind oder eben die Regulatorik danach schärft, wenn es da andere Marktverwerfungen durch andere Interessen gibt.
Und ich nutze natürlich zum Abschluss auch noch die Gelegenheit, dass ich hier einen österreichischen Energieexperten vor mir sitzen habe und frag dich, gibt's irgendwas, was wir uns hier in Deutschland unbedingt von Österreich abschauen sollten, was Österreich besser macht? Ja, seid natürlich, oder Österreich ist natürlich auch topografisch so ein bisschen bevorteilt mit Pumpspeicherkraftwerken und so weiter, die da viel einfacher möglich sind. Aber gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, da sollten wir mal genauer hinschauen, wenn die Energiewende gelingen soll?
Was die Versorgungsseite betrifft, ist natürlich Österreich mit der Wasserkraft, die einfach einen geografischen, topologischen Vorteil. Ich glaube, ich meine, Pumpspeicherkraftwerke, ein Herzensthema von mir. Da gibt es sicherlich auch einige Projekte in Deutschland, die umgesetzt werden könnten, das aber einfach politisch dann nicht machbar ist. Da könnte man drüber nachdenken. Pumpspeicher, vor allem was langfristige Energiespeicherung betrifft, sind natürlich da auch systemisch einfach super wichtig. Das heißt, da Projekt vielleicht einen neuen Blick drauf zu werfen, auch was will man einfach politisch umsetzen. Und systemisch eben jetzt auch, wenn man auf das Thema Netze wieder guckt, dann ist einfach Cost plus Margin für die Netzbetreiber ein Modell, das auch in Österreich anders umgesetzt, wo gezeigt wird, wie das auch anders umgesetzt werden kann. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber hier einfach diese Incentivierung, damit wirklich alle im Gleichtakt oder gemeinsam zumindest am gleichen Strang ziehen. Das wären Punkte, wo man auch nach Österreich schauen kann.
Okay, Elias, vielen Dank dafür erstmal. Also war sehr spannend. Ich fände es wirklich cool, was ihr da jetzt schon in der Kürze der Zeit erreicht habt, also zumindest mal an Pipeline. Und es klingt ja auch danach, als ist da im nächsten Jahr dann auch einiges an Umsetzung und hoffentlich auch Genehmigung zu erwarten. Wenn jetzt jemand hellhörig geworden ist, sei es von der Industrieseite, PV-Parkbetreiber und so weiter, was soll der machen, wenn der mit Scale Energy in Verbindung kommen möchte? Also ich natürlich hört hier auch der eine oder andere von Maestro mit und insofern für uns auch spannend, mal zu überlegen, wie kann man da vielleicht zusammenarbeiten. Aber darüber hinaus, wie soll man mit euch in Verbindung treten?
Also wenn jemand dazu hört, Grundstückseigentümer, Industriebetrieb, PV-Parkbesitzer ist oder jemanden kennt, dann kann der auf www.scale-energy.eco, also ECO, sich informieren und mit uns in Kontakt treten, auch mir direkt eine Nachricht schreiben über LinkedIn und ja, vor allem auch die Tippgeber-Vereinbarungen, die wir auch haben, haben wirklich auch teilweise gerade jüngeren Zuhörern auch schon sehr attraktive Provisionen für die Vermittlung von Projekten beschert. Das heißt, wir freuen uns hier immer auch über Vertriebspartner oder über neue Standorte, die einfach hereinkommen.
Elias, vielen Dank, dass du heute hier zu uns ins Vireo-Büro gekommen bist, Vireo Ventures. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich drücke euch die Daumen, dass es vorwärts geht. Ich werde bei Maestro auf jeden Fall auch mal die entsprechenden Leute auf euch aufmerksam machen, dass ihr vielleicht auch mal miteinander sprecht. Also herzlichen Dank, hat echt Spaß gemacht und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Megawatt and Friends. Energie Neudenken.